bei mir war lang der Eindruck, dass in Constellation 2.0 riesige Datenmengen verarbeitet werden soll und hier irgendwie das fast schon Big Data-mäßig das große weite Netz aufgespannt wird.
Ich komme ja ursprünglich aus dem bibliothekarischen Bereich. Das heißt, ich bin schon groß geworden mit Eingaberichtlinien und Standardisierung. Das ist schon sehr wichtig, dass man diese Datenbank versteht.
Herzlich willkommen bei Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Ich bin Sanne Hämmerling und schaue hinter die Kulissen des DFF-Projekts Constellation 2.0, Konstellationen filmischen Wissens. Mit den Constellations lädt das DFF ab dem Frühjahr 2024 seine BesucherInnen ein, das Filmmuseum auf virtuellen Wegen ganz neu zu entdecken. Constellations sind Geschichten, die die zahlreichen Schätze des DFF in den Vitrinen der Ausstellungsräume und in den Archiven miteinander verknüpfen. Ähnlich wie Sterne zu Sternbildern werden Museumsobjekte zu unterhaltsamen Geschichten aus der Welt des bewegten Bildes. Damit sich die Museumsgäste diese Geschichten anschauen können, müssen große Mengen an Daten über die Ausstellungsobjekte erfasst, sortiert und vereinheitlicht werden. Das ist die anspruchsvolle Aufgabe meiner heutigen beiden Gesprächspartnerinnen. Christina Rose ist Datenkoordinatorin im digitalen Sammlungsmanagement des DFF. Hallo Christina.
Hallo.
Ihre Kollegin Kathleen Benecke ist Assistentin der Datenkoordination. Hi Kathleen.
Hallo.
Was genau ist denn das digitale Sammlungsmanagement?
Das digitale Sammlungsmanagement, das hört sich im ersten Moment tatsächlich so an, als würden wir die digitale Sammlung des DFF managen. Das tun wir allerdings nicht, denn das Sammlungsmanagement liegt bei den jeweiligen Abteilungen. Was wir machen, ist, die digitalen Daten zu den Sammlungen zu managen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel nicht mehr in Zettelkästen erfassen, sondern in einer Datenbank, dann fallen da viele Daten an. Und hier geht es darum, dass wir diese Daten zusammen mit den Abteilungen dann managen.
Ich nehme mal an, dass ihr das nicht in Excel-Listen einpflegt, sondern wahrscheinlich mit anderen Programmen arbeitet oder andere Plattformen nutzt.
Genau, also wir arbeiten viel mit Excel, aber die Sammlungsverwaltung findet in einer dezidierten Datenbank statt. In unserem Fall ist das Axial Collections.
Axial Collections ist eine browserbasierte Sammlungsverwaltungssoftware, die auf relationalen Daten aufbaut. Das heißt, man hat verschiedene kleinere Datenbanken in dieser großen Datenbank, die man miteinander verknüpfen kann, sodass man halt eine Person nur einmal anlegen muss und nicht 10-mal für jedes Objekt.
Mhm. Von welcher Art Daten sprechen wir denn? Was sind denn so Beispiele für Daten?
Genau, im Zentrum stehen natürlich, wenn man jetzt über so eine Sammlung spricht, die Daten, die die Objekte beschreiben, die in den Sammlungen sind. Aber sehr schnell, wenn man so ein Objekt beschreibt, kommen da noch viele andere Informationen zu, nämlich zum Beispiel zu einer Person, die mit dem Objekt in Beziehung steht, zum Beispiel, weil sie es erschaffen hat oder ein Verlag ein Buch rausgegeben hat. Genauso gibt es dann Orte, die beschrieben werden müssen oder zum Beispiel Objekttypen. Das heißt, da zieht sich sehr schnell so ein großes Netz auf oder vielleicht auch so ein, sag ich mal, Rattenschwanz an weiteren Informationen, die man dann, wenn man einmal anfängt, so ein Objekt zu betrachten, auch managen muss.
Wenn ich auf die Webseite des DFF gehe, habe ich zum Beispiel hier ein Foto, wie sich Wuli Herbig eine Oscar-Statue anschaut. Wie würdet ihr denn diese Statue datentechnisch erfassen?
In der Regel haben wir mit den formalen Daten angefangen, die bereits hier im Haus vorliegen, dass wir die in die Datenbank standardisiert übertragen. Das heißt sowas wie die Objektart, Statue oder Trophäe, genau. Dann natürlich ein Titel braucht dieses Objekt, der Hersteller, sofern bekannt, der Zeitraum, in dem das Objekt entstanden ist, vielleicht auch die Technik oder das Material, ist es Bronze, ist es irgendwas anderes.
Die Maße hätten wir noch, in dem Fall, weil es ein dreidimensionales Objekt ist.
Oder ist es zu einem Event vielleicht, also ist es eine Oscar-Statue, dann könnte man das, also auch diese Körperschaft oder diese Veranstaltung noch verknüpfen.
Man ist da sehr schnell bei Informationen, die man wirklich dem Objekt ansieht und der ganzen Geschichte hinter dem Objekt und aber auch der eben dieser Sammlungsverwaltungsperspektive, in der man wissen will, wann, wie, wo ist das eigentlich bei uns gelandet.
Genau, und da kommen wir dann natürlich auch zu, welcher Abteilung gehört das Objekt? Also gehört es in Sammlung und Nachlässe, ins Filmarchiv, ins Gerätearchiv?
Ich dachte, okay, es ist ein relativ einfaches Objekt, aber es trägt sehr viele Informationen.
Genau, und jede dieser Informationen ist quasi die Aufgabe von uns in der Datenbank, dass quasi die Infrastruktur bereitzustellen, also jetzt, ich meine jetzt nicht den Server, sondern die Datenfelder, die zur Verfügung stehen und die verschiedenen Datentabellen, wenn man jetzt von einer Datenbank, wie wir sie benutzen, spricht, dass von vornherein gewährleistet ist, dass die Informationen möglichst einheitlich erfasst werden und möglichst eindeutig, dass man für eine Person zum Beispiel nicht nur den Namen hinschreibt, sondern dass diese Person wiederum einen Identifikator hat. Also man merkt jetzt schon, Teil von diesem Datenmanagement ist auch irgendwie einen Schluss zu finden, weil wenn man sich jetzt so ein Objekt anguckt und dann diskutiert, okay, was könnte man jetzt alles dafür erfassen, und es gibt wirklich so viel, was man über ein Objekt sagen und erfassen könnte. Aber man muss dann immer auch schauen, dass Sinn von einer Datenbank ja ist, strukturiert Daten über vieles vom ähnlichen Typ zum Beispiel zu erfassen, also seien es jetzt Personen oder Objekte oder Filmwerke. Es wird immer Informationen geben, die man eigentlich weiß oder hinschreiben möchte, aber man muss auch schauen, dass man es dann schafft, 10.000 Objekte adäquat zu beschreiben.
Bei Constellation 2.0 geht es ja dann letztendlich darum, dass BesucherInnen Objekte im Museum, die sie interessant finden, nochmal näher kennenlernen darüber, dass sie einmal Informationen, unterhaltsame Informationen zum Objekt bekommen und dann aber von diesem Objekt ausgehend auch andere Objekte erkunden können, die vielleicht im Archiv liegen oder auch im Ausstellungsraum zu sehen sind oder vielleicht nur digital existieren. Und wie kann das Constellation-Projekt ja auf eure Arbeit zurückgreifen?
Das ist ja genau, weil du ganz am Anfang gefragt hast, was unsere Aufgabe eigentlich ist im Projekt. Da war es auch wiederum hier zu sehen, okay, was genau soll dargestellt werden in diesem Projekt und wo kommen die Informationen her, die man dafür braucht, um diese Constellation-Plattform, sag ich jetzt mal, oder diese Web-Experience zu füllen. Und wie muss das im Hintergrund sortiert werden, damit man dann die Storylines bauen kann daraus? Eine Storyline fängt immer an mit irgendwas, dann kommt ein Text, der das verbindet, und dann kommt das nächste Objekt. Und man kann aber auch Abzweigungen bauen, also dass hierfür ja auch ein Datenmodell gebraucht wird. Noch wichtiger aber eigentlich, wie kommen wir an die Informationen, die da drin sein sollen. Durch diese Storylines, die gebaut werden, werden Verbindungen zwischen Objekten hergestellt, die in einer Datenbank niemals möglich wären, weil sie so kreativ und unvorhergesehen sind, dass das eigentlich der absolute Mehrwert ist zu so einer standardisierten und sehr strebsamen Erfassung und Arbeit, die wir so bestärken wollen, dass es immer auch diesen viel kreativeren und assoziativeren Blick auf eine Sammlung gibt.
Als Constellation 2.0 anfing, wusstet ihr da, was auf euch zukommt? Wie habt ihr euch das vorgestellt und wie hat sich jetzt so die Arbeit seitdem entwickelt?
Bei mir war lang der Eindruck, dass in Constellation 2.0 riesige Datenmengen verarbeitet werden soll und hier irgendwie das fast schon Big Data-mäßig das große, weite Netz aufgespannt wird. Und das hat sich dann jetzt doch geändert. Also es ist jetzt doch ein sehr viel kuratierterer Blick auf die Sammlung, weil in super vielen Kontexten sind das tolle Daten, mit denen man viel machen kann. Aber ich glaube, für das Constellation-Projekt dann ist es ja eigentlich nicht so interessant, sich dann nach dem Museumsbesuch durch 70.000 Filmkopien durchzublättern. Ja. Genau, also das hatte sich auf jeden Fall geändert, wo ich am Anfang noch kein konkretes Bild davon hatte, was genau für Daten da jetzt eigentlich verwendet werden sollen. Ich glaube, was so ein Punkt ist, der hört sich irgendwie überhaupt nicht groß an, aber ich hoffe, das klappt, weil wir im Constellation auch anzeigen wollen, wenn ein Objekt in der Ausstellung ist und wo es sich befindet, dass Menschen, die sich das dann während des Museumsbesuchs vielleicht noch anschauen und denken, okay, das finde ich aber interessant, das will ich mir nochmal angucken, jetzt während ich noch hier bin, dass das wirklich funktioniert, wenn Objekte ausgetauscht werden, dass sich diese Information aktualisiert.
Ein Wunschergebnis eurer Arbeit ist eben auch, dass nicht nur ihr als Datenprofis, sondern eben auch alle Abteilungen mit beispielsweise Excel Collections arbeiten können und auch das finden können, was andere Abteilungen eingepflegt haben.
Genau, also unsere Aufgabe wäre eben in der Datenbank zu gewährleisten, wenn verschiedene Abteilungen ihre Daten dort verwalten, man abteilungsübergreifend suchen kann.
In dem Zuge vernetzen wir also auch auf externen Quellen, also zum Beispiel die gemeinsame Normdatei der Deutschen Nationalbibliothek oder natürlich Thesauri, weil auch Begriffe sollten eindeutig identifizierbar sein. Orte, Geonames, das heißt, man kann nicht nur die formalen Daten betrachten, sondern man muss auch diese formalen Daten, die man eingibt, eindeutig benennen können und vernetzen.
Im digitalen Sammlungsmanagement beschäftigen wir uns auch viel mit Daten austauschen. Also, dass wir unsere eigenen Datenaustausche über unsere Sammlung koordinieren, damit die Sammlungsdaten und Digitalisate, die wir schon öffentlich zur Verfügung stellen, zum Beispiel auf Filmportal, dass man die auch in diesen Plattformen recherchieren kann. Genau, das machen wir für unser Haus, aber auch deutschlandweit für Filmerbeeinrichtungen im Fall der Deutschen Digitalen Bibliothek oder europaweit für Filmerbeeinrichtungen für das European Film Gateway und die Europeana. Wir haben quasi den Bereich, wo wir uns ganz um uns selbst kümmern, ums DFF, aber gleichzeitig auch den übergreifenderen Bereich, wo es wirklich um das Austauschen von bereits vorhandenen Daten geht, visieren könnte. Und man ist immer daran gehalten, sich bei der Erfassung schon Gedanken darüber zu machen, was will ich dann eigentlich mit meinen Daten später machen? Das ist ja eigentlich nie ein Selbstzweck.
Hat euer Job eigentlich jemals ein Ende? Weil ich stelle mir das ein bisschen so vor, wie wenn ich bei mir zu Hause aufräume, dann ist einmal alles an seinem Platz und einen Tag später liegt schon wieder irgendwas woanders und oder ich verleihe etwas oder kaufe was Neues dazu und dann sieht es einen Tag später irgendwie schon wieder anders aus und im Museum verändert sich ständig was. Es kommt was Neues dazu oder irgendwas ist verloren gegangen. Die Objekte verändern sich und wechseln ihre Orte. Und wie könnt ihr das dann mit dem Sammlungsmanagement irgendwie nachverfolgen, abbilden, dass dann nicht all die Arbeit, die ihr jetzt macht, in einem Jahr irgendwie wieder für die Katze ist?
Also der Teil vom Sammlungsmanagement, den wir ja machen mit der Datenbank, der bleibt ja eigentlich gleich, egal ob jetzt Objekte dazukommen, wegfallen oder den Ort wechseln.
Ich habe jetzt eigentlich so einen lauten Appell erwartet an alle, der sagt, pflegt eure Daten.
Genau, also der, ja, der kommt auf jeden Fall. Also das meinte ich, den Umstand, dass ein Objekt den Standort gewechselt hat, den müssen ja die Leute eintragen, die Sammlung verwalten. Wir geben quasi das Tool, dass wir sagen, hier sind die Felder, in denen ihr eure Standorte verzeichnen könnt. Was wir immer eher machen und wo die Arbeit auch nie aufhören wird, sind zum Beispiel Dubletten in der Datenbank bereinigen, weil dann doch mal eine Person unter zwei verschiedenen Namen auftaucht, einmal mit Tippfehler, einmal ohne oder sowas. Es ist ja meistens so, man stellt einmal so ein System auf, dass man möglichst ungestört da immer weiter drin arbeiten kann, muss aber immer auch wieder anpassen.
Bringt ihr für ein Skillset mit, damit ihr diesen Job machen könnt? Irgendwie kommen da für mich Sachen rein, die stark nach Programmieren klingen oder was ist alles wichtig, um ein gutes Datenmanagement betreiben zu können und nicht den Überblick zu verlieren?
Ich komme ja ursprünglich aus dem bibliothekarischen Bereich, das heißt, ich bin schon groß geworden mit Eingaberichtlinien und Standardisierung und auch mit relationalen Datenbanken, so wie Axial Collections auch eine ist. Das ist schon sehr wichtig, dass man generell auf jeden Fall diese Datenbank versteht, also wie sie arbeitet oder auch wie die einzelnen Felder arbeiten. Wie wichtig die Normierungen sind, einfach für den Datenaustausch, aber auch natürlich einfach auch im Haus, um halt natürlich wenn wir jetzt nochmal Michael Bulli-Herbig zurückgreifen, dass man halt wirklich diese eine Ansetzung hat von ihm, mit dem alle Objekte verknüpft sind, anstatt jetzt 10 verschiedene Datensätze und man findet dann immer nur ein Objekt dazu, obwohl wir eigentlich 10 haben. Ansonsten schon dieses strukturierte Denken, konzeptionelles Denken.
Also wir programmieren beide nicht oder haben das nicht gelernt. Wir arbeiten tatsächlich immer eher inhaltlich oder so konzeptionell mit den Abteilungen oder in unserer Abteilung. Okay. Genau. Und so ein Skill, den man mitbringen muss, ist irgendwie so ein bisschen Durchhaltevermögen für detaillierte Diskussionen. Das haben wir auf jeden Fall schon häufig festgestellt. Manchmal ist es auch so ein bisschen ermüdend, aber dieses Detail muss dann leider doch oft auch sein. Ich hatte im Studium Filmwissenschaft und Filmkultur hier vom DFF Masterstudiengang hatte ich mich mit Katalogisierung beschäftigt und auch bei zwei Praktika einmal im Museum und einmal im Filmarchiv Sammlungen katalogisiert und hatte dann noch eine Online-Fortbildung zum Thema Datenbanken gemacht.
Okay. Aber auf jeden Fall darf man keine Angst vor
Datenbanken und Daten.
Das klingt sehr danach.
Vor Sachen, die auf den ersten Blick erst mal irgendwie unleserlich aussehen und wo man sich erstmal reinarbeiten muss.
Und generell vor der Arbeit, weil es ist schon ein erheblicher Arbeitsaufwand, auch Daten, also vorhandene Daten zu strukturieren und zu normieren.
Ja. Wie gelingt es euch da, den Überblick zu behalten vor so einem riesen Datenhaufen, dass ihr da immer Schritt für Schritt weiterkommt?
Ja, ich glaube, also insgesamt ist es immer hilfreich, wenn man so einen riesen Wust hat, zu gucken, okay, wo sind die Gemeinsamkeiten und wo sind die Strukturen? Wo erkenne ich irgendein Muster? Genau.
Also ihr lernt so ein bisschen Deutsch, Datensprache,
Ja, genau.
Deutsch irgendwie. Okay. Ist es auch gedacht, dass interessierte Privatpersonen auf solche Datensätze zugreifen können? Vielleicht gibt es jemanden, der ein bestimmtes Spezialinteresse hat für Kostüme im Film.
Das würde dann zum Beispiel so funktionieren, dass man seine Datenbank hat und dann eben die Daten aber auch zum Beispiel auf einer Website in einer Art Online-Katalog publiziert, der dann übers Web einfach erreichbar ist. Oder dass man über so Portale wie die DDB zum Beispiel oder übers European Film Gateway Europeana seine Daten bereitstellt. Da sind sie dann ja recherchierbar. Mhm. Genau.
Ich frage immer gerne meine GesprächspartnerInnen, welche Ausstellungsstücke im DFF sie besonders gerne mögen. Habt ihr da was?
Ich mag das Myriorama total gern. Diese Legekarten, die man in jeder beliebigen Reihenfolge aneinander legen kann.
Und die dann eine Geschichte erzählen?
Ja, oder so ein Bild ergeben. Das finde ich immer total schön.
Ich finde die Transparenzbilder in der Vitrine 1.3 sehr schön. Das sind so eine Durchsichtbilder, die, wenn sie beleuchtet werden, noch Einzelheiten erscheinen lassen. Zum Beispiel das Spiegelbild der Königin, das tatsächlich nur erscheint, wenn sie von hinten beleuchtet werden.
Dann danke ich euch beiden sehr, sehr herzlich für dieses Gespräch und das Teilen eures ganzen Fachwissens. Und dann verabschiede ich mich an dieser Stelle auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Das war Alles ist Film, der Podcast des DFF. Und heute hatte ich zu Gast Christina Rose und Kathleen Benecke, die sich hier um das digitale Sammlungsmanagement kümmern und dabei einen wichtigen Beitrag für das Constellation 2.0 Projekt leisten. Ich danke euch.
Danke.
Tschüss. Danke.